Wie haben die ersten Christen miteinander gelebt? Was hat sie miteinander verbunden? Das steht in einer knappen Zusammenfassung am Ende von Apostelgeschichte 2, von Vers 42 an. Und das ist gleichzeitig auch der Text zur heutigen Predigt. Ich lese diesen Abschnitt. Leben und Zusammenhalt der ersten Christen ist das hier überschrieben. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.
Das ist doch ein wunderbares Lied. Keiner ist wie du, niemand berührt mein Herz so wie du. Wenn wir das sagen können, manchmal ist das vielleicht weniger stark, manchmal stärker, aber da pulsiert doch das Leben von uns als Christen, dass wir in Jesus jemanden gefunden haben, der unser Herz in einer ganz besonderen Weise tief berühren kann. Und das ist auch das Besondere, dass wir einen Gott haben, der das kann und nicht so ein toten Götzen, den wir anbeten, der uns irgendwo gar nicht berühren kann. Gott kann uns zutiefst in unseren Herzen berühren. Das ist eine wunderbare Sache. Das Lied gefällt mir sehr gut. Nun, ein Arzt erzählt, vor der Tür stand der Seppli aus der Bachwies. Er hatte mit seinem Bruder auf dem Heustock gespielt und dann habe ihn sein Bruder vom Heustock zur Tenne hinuntergestoßen. Das ging natürlich nicht so gut. Die Untersuchung ergab, dass ein beträchtlicher Teil der Kopfhaut abgerissen war und das wurde zu einer schwierigen Operation, das wieder da irgendwie anzuheften. 20 Haften musste man da festmachen. Und der kleine Seppli verhielt sich ganz ruhig, mäuschenstill bei dieser Prozedur, kein Zappeln, kein Wehklagen und endlich hat er es geschafft. Als er dann mit seinem dicken Verband weggehen wollte, gab ihm meine Mutter, so erzählt der Arzt, eine Tafel Schokolade auf dem Heimweg zu essen. Er soll das doch auf dem Heimweg nun essen. Aber der sagte, nur die Hälfte esse ich, die andere Hälfte gebe ich meinem Bruder. Dann sagt die Mutter, ja, aber der Bruder hat dich ja runtergestoßen von der Tenne. Und da guckt er so diese Frau an, blitzt mit den Augen und sagt, er ist doch mein Bruder. Geschwister haben eine ganz besondere Beziehung zueinander. Einerseits können sie streiten, dass man denkt, das ist ja unmöglich. Und auf der anderen Seite können sie wieder in einer faszinierenden Art zusammenstehen. Was sie verbindet, ist die Familie, in der sie aufgewachsen, in der sie aufwachsen. Und das Bild der Familie wird in der Bibel wie selbstverständlich auf die Gemeinschaft der Christen angewendet. Jeder Mensch, der durch den Glauben an Jesus Christus seine Schuld vergeben bekommt, wurde erlöst und er ist von diesem Moment an ein Kind Gottes geworden. Er wurde in die Familie Gottes hineingeboren. Ich weiß nicht, wie bewusst das uns eigentlich ist. Wenn wir Christen werden, werden wir in die Familie Gottes hineingeboren. Jeder gehört zu dieser Familie, wenn er Jesus liebt und ihm nachfolgt. Ob uns dieser Mensch nun sympathisch ist oder nicht, ist gar kein Thema. Wir sind Geschwister. Wir gehören zusammen. Schließlich verstehen wir uns in unseren Familien auch nicht mit jedem gleich gut. Auch nicht jedes Familienmitglied ist uns in gleicher Weise sympathisch. Meistens. Christen fielen schon früh durch diese besondere Zusammengehörigkeit auf. Schon immer konnte man Christen beobachten, wie schnell sie sich vertraut fühlten, wenn sie sich begegneten. Und ein rücksichtsloser Kritiker der Christenheit, der anfangs des 2. Jahrhunderts die Christen verspottete und verhöhnte, sagte, interessanterweise, an geheimen Zeichen und Merkmalen erkennen sie einander und lieben sich schon fast, eher sie sich noch kennen. Das war für ihn etwas Unfassbares. Die lieben sich, dabei kennen sie sich noch kaum. Das war für ihn völlig unverständlich, wie sich offensichtlich fremde Menschen sofort lieben können. In seinen Augen konnte da etwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Deshalb hat er die Christen deswegen angeklagt. Das ist ja unmöglich. Und was hier geschieht, wenn sich Christen treffen, das können eigentlich nur Christen verstehen. Das ist etwas enorm Faszinierendes. Wenn Christen sich begegnen, vor allem dann, wenn es nicht viele davon hat. Wenn ihr heute Morgen in den Gottesdienst kommt und ihr geht davon aus, 99% sind Christen, ist das nicht unbedingt das Highlight des Tages. Aber wenn ihr an einem Ort seid, wo ihr denkt, da hat es überhaupt keine Christen, sei es der Arbeitsplatz, sei es im Militär, sei es irgendwo, nehmen wir nur an Christen, die in schwierigeren Gebieten leben, dann ist es eine riesige Freude, jemanden zu treffen und zu merken, dass der Jesus liebt. Das verbindet sofort. Das habe ich erlebt im Militär, als ich noch nicht lange Christ war. Ich war da noch nicht lange Christ, als ich ins Militär ging. Und da ist mir ein Sanitätskorporal begegnet und dann haben wir gemerkt, dass wir beide Christen sind. Das war eine Riesenfreude. Das war für mich eine große Ermutigung. Ich habe mich ab und zu mit ihm getroffen zum Austauschen. Wir haben auch miteinander gebetet. Das war der erste Mensch, der erste Christ, mit dem ich zusammen gebetet habe. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Der hat dann gesagt, vermutlich kam der schon so aus so einem frommen Hintergrund, hat er gesagt, komm, wir beten noch miteinander. Da bin ich erst mal gerade erschrocken. Das war für mich etwas ganz Neues, mit jemandem zu beten. Bisher hatte ich das alleine getan oder so ein Tischgebet. Aber irgendwie frei mit jemandem zu beten, das habe ich bei ihm gelernt. Und es war jedes Mal eine Riesenfreude, wenn ich irgendwo war und dann kam er und hat so einen Sanitätsposten gehabt und so. Wir haben uns einfach gefreut, dass wir uns gesehen haben. Das ist etwas ganz Besonderes. Da merken wir, wir gehören zusammen. Wir müssen nicht uns immer gleich in die Arme fallen, aber irgendwo schwingt etwas. Wir wissen, wir gehören zusammen, wir gehören zur selben Familie. Und vielleicht ist es gut, wenn wir heute wieder einmal über diesen Aspekt unseres Glaubens nachdenken. In diesem Jahr werden wir einige Sonntage im Gemeinschaftszentrum in Hirzenbach verbringen, weil wir hier diesen Saal nicht mieten können. Im März sogar zweimal hintereinander. Dann werden wir auch jeweils miteinander zum Mittagessen zusammenbleiben, die wollen. Und in diesem Zusammenhang habe ich gedacht, oder meine Frau hat es eigentlich gedacht, und ich mache es jetzt, wäre es gut, wir würden uns wieder mal Gedanken darüber machen, wie wichtig die Gemeinschaft unter Gläubigen ist. Dass das zu unserem Leben gehört und dass das nicht nur einfach eine Last ist. Der Gedanke, oh, jetzt gehen wir ins Gemeinschaftszentrum, da essen wir noch miteinander, das ist eine Katastrophe. Das ist ja umständlich, dann muss ich wieder einen anderen Ort suchen, wobei es ist die Endstation. Oder können wir sagen, super, jetzt haben wir wieder mehr Zeit miteinander. Also schauen wir mal zuerst, wie es bei den ersten Christen damals war. Als Familie Gottes leben wir, indem wir zusammen sind. Das ist eine ganz einfache Sache, die wir verstehen. Die Familie Gottes besteht nicht einfach darin, dass wir am Sonntag den Gottesdienst konsumieren und dass wir uns dann für den Rest der Woche in unsere vier Wände einschließen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Diese Beschreibung sagt übrigens noch nichts darüber aus, wie und wann man sich traf. Sie sagt jedoch etwas über die Art des Zusammenseins aus. Die Lehre war wichtig, aber nicht die Theorie der Lehre, das ist auch wichtig, sondern die Umsetzung der Lehre war wichtig. Denn biblische Lehre zielt immer darauf hin, dass in unserem Leben umgesetzt wird. Biblische Lehre ist nicht eine Anhäufung von Wissen, sondern eine Umsetzung von Wahrheit. Und das haben sie praktiziert. In diesen vielen Zusammenkünften schien es den Christen auch kein Stress zu sein. Die trafen sich mit überschwänglicher Freude. Sie hatten den Plausch, sich zu sehen. Ah, super, heute können wir uns wieder treffen. Das denke ich, das geschieht manchmal so noch ganz natürlich unter der jüngeren Generation. Da ist oft der Punkt, einfach, es ist super, sich zu treffen. Das macht einfach Spaß. Wenn man dann etwas älter wird und gemächlicher, dann ist man froh, wenn man mal Ruhe hat und sich zurückziehen kann. Viele Christen erachten das, übrigens, ja, Entschuldigung, jetzt bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Jetzt muss ich nochmal zurück. Also, das war Daniel. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie viel sie sich getroffen haben. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Tagtäglich. Täglich in Kontakt zueinander. Nicht nur im Tempel traf man sich, sondern sogar in den Häusern hin und her. Und diese vielen Zusammenkünfte schienen die Christen nicht zu stressen. Und dieses Modell der Gemeinde, wie Gemeinde lebt, ist für viele Christen das Modell schlechthin für das Gemeindeleben. Der Ruf wird dann laut, wir müssen unbedingt zu dieser Lebensweise der Urgemeinde zurückfinden. Und ganz ablehnen kann man ja diese Forderung nicht. Doch selbst die Leute, die das fordern, wenn sie in unserer Gesellschaft leben und im Berufsleben eingebunden sind, werden sie ihren eigenen Anforderungen nicht nachkommen können. Oft sind Leute, die solche Forderungen an die Christen stellen, die Leute, die sagen, das wäre eigentlich das Richtige, was wir machen müssten, aber ihr macht das nicht, dann komme ich gar nicht. Dann bleiben sie nämlich ganz zu Hause. Dann schließen sie sich nicht mal einer Gemeinde aus. Und weil dann sagen sie, entweder machen die das ganz perfekt, wie das in der Apostelgeschichte steht, oder dann lass ich es ganz bleiben. Und damit haben sie eine fromme Ausrede, sie können sich sehr geistlich fühlen, aber verhalten sich kindisch. Würden wir das, was hier steht, als Maßstab nehmen und selber praktizieren wollen, dann müssten wir uns täglich treffen. Übrigens bräuchten wir dann auch ein Gemeindehaus, was wir ja nichts dagegen hätten. Sie trauen sich ja täglich im Tempel und dann täglich noch in den Häusern. Also wir müssten dann irgendwie das Volkshaus kaufen. Das wäre ja eigentlich noch eine gute Sache. Aber sie trafen sich täglich. Ebenso würden wir uns täglich in unseren Häusern und Wohnungen treffen. Stellt euch das vor. Nicht nur jeden Monat ein Gebetstreffen, sondern jeden Tag treffen wir uns dann. Noch unter der Woche. Aber wer im Berufsleben steht, der wird weder die Zeit noch die Kraft dazu finden. Wir müssten unsere Berufe aufgeben und zu einer Art Vollzeitchristen werden. So, mit der Hauptbetätigung der Gemeinschaftspflege. Das können sich nur reiche Leute leisten, die von den Zinsen leben können. Oder die Pensionierten. Vielleicht, die haben ja auch oft Stress. Aber wir sehen, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie die Menschen damals arbeiteten in Jerusalem. Aber eins weiß ich ganz bestimmt. Wir können dieses Leben heute nicht führen. Nicht so. Und auch die Gemeinden, die nachher, auch in Korinth und so weiter, weiß ich nicht, ob das dann wirklich alle Gemeinden so gelebt haben. Also ihr müsst keine Angst haben, ich möchte euch heute nicht mit unmöglichen Forderungen konfrontieren. Ich will nicht, dass wir nach Hause gehen und irgendwie den Eindruck haben, dass das ja ganz eine nette Predigt war und dass der ja auch irgendwie recht hatte, was der da vorne gesagt hatte, aber doch irgendwie weltfremd war es doch. Nicht praktikabel, selbst wenn man es möchte. Andererseits möchte ich uns trotzdem herausfordern, dass wir überlegen, ob wir diese praktische Seite unseres Glaubenslebens nicht mehr Bedeutung beimessen sollten. Wir leben von unserer Prägung als Schweizer eher zurückgezogen. Das Empfinden oft Menschen, die vom Ausland herkommen, sogar zum Teil schon von Deutschland. Sie finden, dass wir Schweizer sehr freundlich und nett sind. Das erstaunt mich immer wieder. Das hört man überall. Die Schweizer sind nett, auch wenn Deutsche in die Krankenhäuser kommen, dann finden sie, die Krankenschwestern sind nett und so weiter. Also wir sind eigentlich ein nettes Volk. Aber dann hört es dann auf. Dann sind wir relativ distanziert, zurückgezogen. Wir wollen eben niemandem zu nahe treten. Und wir möchten eigentlich auch ganz gern in Ruhe gelassen werden. Das gehört einfach ein bisschen zu uns. Wir sind es nicht gewohnt, in Sippen zu leben, wie das damals in Jerusalem auch bei den Nichtchristen normal war. Dieses Thema, das wir haben, ist vermutlich in Italien, kann man das ganz anders abhandeln. Die sind viel sippenhafter organisiert. Da habt's Bambini und die rennen rum und alle haben den Plausch. Oder? Man muss nur in ein Restaurant mit Kindern gehen, wo ein Südländer, ein Italiener bedient. Dann müsst ihr mal sehen, wie die Freude haben an den Kindern. Die finden das toll. Dann lasst euch mal von einem Schweizer bedienen und das Kind schreit ein bisschen. Dann müsst ihr mal gucken, wie die beiden reagieren. Wir ticken einfach ein bisschen anders. Als Schweizer lieben wir unsere möglichst eigenen vier Wände, in denen wir nicht überraschend gestört werden möchten. Kommt noch dazu, dass wir heute unendlich viele Möglichkeiten zum Zeitvertreib haben. Fernseher, Videos, DVDs, Computer, Zeitschriften, Bücher. Wir brauchen eigentlich niemanden. Wir können uns ganz gut selber unterhalten. In Jerusalem gab es das alles nicht. Wollte man Unterhaltung, wollte man Abwechslung, dann musste man die Gemeinschaft suchen. Das realisieren wir heute fast nicht mehr. Wir sprechen von den großen, wunderbaren Evangelisten. Wie die Leute, wenn die in ein Dorf kamen, kamen die Leute in Massen und haben denen zugehört. Ja, heute, wenn man hier predigt in Zürich, da laufen alle vorbei. Aber eins kann ich euch sagen, als diese Evangelisten predigten, gab es keine Kinos. Da gab es keine Fernseher, da gab es kein Radio. Sondern wenn da einer kam und dann sprach der noch etwas attraktiv, dann war das eine Attraktion. Da ist man nun schon hingegangen, weil man das erleben wollte, weil sonst war es langweilig. Man hatte sonst nichts zu tun. Das ist heute, wir leben heute in einer ganz anderen Gesellschaft. Von daher funktionieren Dinge, die früher funktionierten, heute gar nicht mehr so. Als ich Jugendarbeit machte im Blauen Kreuz, war ich mal Jugendsekretär. Das ist nun schon einige Jahre her. Wenn ich viele Kinder haben wollte, was machte ich? Wir hatten einen 16mm Projektor. Ich nahm einen Film mit, schrieb, wir haben einen Filmabend, stellte den Filmapparat in den Raum und der Raum war voll. Da sind die Jungen noch gekommen. Das war noch eine Attraktion. Wenn ich das heute machen würde, da hätte jeder ein müdes Lächeln auf der Zunge. Der sagt, nee, meinst du, ich gucke den Film, den du bringst. Bin doch nicht, hä? Da gehe ich in die Videothek oder ich gehe in die Bibliothek und da hole ich mir den Film, den ich will und den gucke ich dann für mich. Meinst du, ich will diese Umtriebe und dieses Hallihallo und so weiter. Versteht ihr? So sind wir. Ob das gut ist oder schlecht, ist eine andere Geschichte, aber so sind wir. Und wir könnten schnell auf die Idee kommen, wenn ich jetzt nicht gleich nach Hause gehe, verpasse ich etwas, einen Film auf Sat 1, den ich noch unbedingt sehen muss, ein Buch, das ich fertig lesen will, oder was auch immer. Wir haben immer schon das Nächste. Schon wenn wir sprechen, können wir uns nicht mehr auf den Nächsten konzentrieren, weil wir schon wissen, was wir als Nächstes unbedingt tun müssen. Oft scheint es uns anstrengend, jetzt noch mit Leuten zusammen zu sein. Es stimmt. Gemeinschaft hat zwei Seiten. Einerseits geben wir etwas und auf der anderen Seite werden wir aber auch reich beschenkt. In der Gemeinschaft können wir auch mal aneinander geraten. Aus der Ferne liebt sich's einfach. Aus der Nähe ist es etwas komplexer. Wir lernen uns besser kennen. Die angenehmen und die weniger angenehmen Seiten. Aber wie willst du denn geliebt werden? Ich will geliebt werden mit meinen angenehmen und mit meinen unangenehmen Seiten. Ich will geliebt werden als Jürg. So wie ich bin. Rainer Marquardt meinte, Millionen kann man leicht umschlingen, aber dem einen bestimmten Bruder oder der einen bestimmten Schwester nach einer heftigen Meinungsverschiedenheit wieder von Herzen die Hand zu drücken, das ist schon ein bisschen schwerer. Und Paul Deitenbeck gibt zu bedenken, eigentlich müsste man unter jede Visitenkarte schreiben, verliert bei näherer Bekanntschaft. Wie leicht liebt es sich doch auf Distanz. Da sind die Glaubenshelden und alle unsere Bekannten so nette Leute. Gott müsse uns einmal mit Vorder- und Nebenmännern zusammen in Noahs Arche einschließen. Einige Tage würden vollauf genügen. Dann würden wir nicht nur die Sonntagsvormittagsgesichter unserer Freunde kennen, sondern auch ihre weniger sympathischen Seiten, die sie eine Zeit lang genauso gut zu verbergen verstehen als wir. Erst wenn wir sie dann noch lieben, gebrauchen wir dieses Wort genau genommen zurecht. Also wenn wir sie mit beiden Seiten lieben. Und das geschieht doch in Familien oft, dass man sich liebt mit beiden Seiten. Man weiß, aha, jetzt ist Feuer im Dachstuhl, aber das geht wieder vorbei. Und wegen dem kündet man die Liebe nicht auf. Es ist doch wunderbar, wenn wir uns mit unseren Ecken und Kanten lieben lernen. Das ist aber nur möglich, wenn wir miteinander unterwegs sind. Ich möchte uns ermutigen, in diesem Jahr vielleicht bewusster Zeit für die Gemeinschaft mit Christen zu planen. Zum Beispiel kann man einen gemeinsamen Ausflug machen. Und auf den Fernsehnachmittag verzichten, vor allem wenn es schönes Wetter ist. Oder für die Sportbegeisterten, die können miteinander Volleyball spielen. Haben sie auch schon gemacht. Oder man könnte im Sommer am See einen Platz bezeichnen, wo man sagt, wenn wir schwimmen gehen, dann gehen wir dahin. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dann auch noch jemand anders dort ist, den ich kenne. Dass man Gemeinschaft pflegen kann und zwar unbelastet. Ich bin auch froh, wenn ich zu Hause bin und mal meine Zeitung ansehen kann und nicht den Eindruck haben muss, jetzt muss ich auch noch ein Referat zu Hause halten. Also wir müssen auch nicht so hohe Ansprüche aneinander stellen, wenn wir zusammen sind. Das machen wir sonst auch nicht. Einfach zusammen zu sein. Selbstverständlich habe ich sehr großes Verständnis dafür, wenn jemand am Sonntag noch etwas ausspannen möchte. Viele sind am Wochenende von der strengen Arbeit dermaßen erschlagen, dass sie diese Ruhe einfach brauchen, das verstehe ich. Manchmal bin ich auch froh, wenn ich einfach mich zurückziehen kann, einfach mal hinlegen und keiner fragt mich was, keiner sagt was, keiner will was. Das brauchen wir auch. Doch möchte ich uns auch ermutigen, trotzdem der Gemeinschaft unter Christen einen hohen Stellenwert einzuräumen. Und ich kann dir garantieren, dass du auch so Kräfte sammeln kannst. Nicht, dass du jeden Sonntag vom Morgen bis abends um 7 eingespannt sein musst und die ganze Woche, jede Freizeit eingespannt sein musst. Aber ich denke, wir könnten mehr Zeit in die Gemeinschaft mit Christen investieren. Und ich bin überzeugt, dass wir auch so Kräfte sammeln, von denen wir jetzt keine Ahnung haben. Gott segnet das. Der zweite Punkt, als Familie Gottes leben wir, indem wir füreinander da sind. Familienbanden gehen normalerweise tiefer, als dass man nur miteinander lebt. Sondern Familien, die einigermaßen gesund sind, in denen lebt man auch füreinander. Es ist niemandem egal, wie es dem anderen, was mit dem anderen geschieht. Wenn man etwas hat, hilft man sich gegenseitig. Man hält zusammen. Und natürlich, das ist mir bewusst, funktioniert das in vielen Familien nicht. Aber in der Familie Gottes sollte es funktionieren. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebet einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Art der Liebe, wie wir als Christen miteinander leben, sollen die Menschen erkennen, dass wir Jesus gehören. Das ist übrigens interessant, dass wir das oft, dass ich das auch ab und zu höre, Leute, die zu uns kommen, die erstaunt sind, wie wir miteinander umgehen. Das merken wir schon selber gar nicht, wir meckern schon darum und darum, wir haben schon so ein hohes Niveau, dass wir gar nicht mehr merken, dass für Leute, die das nicht kennen, das irgendwie faszinierend ist. Übrigens hat auch die Liebe, wie es in der Bibel so ist, auch immer ganz praktische Auswirkungen. So ist es auch in unserem Abschnitt, wo es heißt, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstige Besitze und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Das war ganz praktisch angewendet. Da haben sich gegenseitig geholfen. Und es freut mich auch immer wieder, wenn ich sehe, wie das in unserer Gemeinde in vielfältiger Weise praktiziert wird. Wie Geschwister unterstützt werden, die schwach sind. Wie man sich gegenseitig hilft und am Leben der anderen Anteil nimmt. Wie man sich umeinander sorgt, fragt, wie geht's, Besuche macht, auch materiell unterstützt. Kürzlich war mal jemand hier und der hat dann irgendwie sich geäußert, dass er im Moment finanziell ein bisschen schwierig dran ist. Und ein Bruder hat das mitbekommen und der hat aber nicht um Geld gebeten, hat das einfach so geäußert. Und ein Bruder hat das mitbekommen und ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du, der hat gesagt, er hat ein bisschen Schwierigkeiten, sprich du mit ihm, gib ihm was, ich zahle dir das dann. Einfach so. Toll. Das ist etwas, was Gott außerordentlich gut gefällt. Das ist in den Augen Gottes sehr wertvoll, wenn wir so miteinander umgehen. Paulus meint, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Miteinander Lasten zu tragen. Manchmal meinen wir müssen große geistliche Heldentaten machen. Und vergessen, dass diese Liebensdienste in Gottes Augen enorm wertvoll sind. Und selbst wenn sich jemand versündigt, soll man ihn nicht einfach fallen lassen, sondern man soll sich bemühen, ihm wieder aufzuhelfen. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr die, ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Nicht, ihr sollt ihn nicht in den Boden stampfen. Ihr sollt ihn nicht fertig machen. Nein, ihr sollt ihm zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Wir haben in unserer Gemeinde einen Grundwert formuliert. Wir haben 10 Grundwerte. Das wissen vielleicht nicht mehr alle. 10 Grundwerte und einer, ein wichtiger davon, sind alle 10 wichtig, ist hier, wir sind überzeugt, dass liebevolle Beziehungen jeden Aspekt des Gemeindelebens prägen sollen. Das ist uns etwas ganz Wichtiges. Wenn wir das leben möchten, müssen wir uns auch kennenlernen. Dazu müssen wir auch Zeit miteinander verbringen. Und manchmal muss ich sagen, trotzdem, dass wir auch alle sehr nett miteinander sind, manchmal bin ich erstaunt und auch ein bisschen enttäuscht, wie wenig sich dann Einzelne doch kennen. Die jahrelang in der Gemeinde ein- und ausgehen. Und plötzlich realisiere ich, dass man nicht einmal weder Name, gut, Name kann ich noch verstehen, aber nicht einmal die Person irgendwie einordnen kann, nicht mal ansatzmäßig, obwohl man schon seit Jahren miteinander am Sonntag ein- und ausgeht. Für das sind ja unsere Aperos gut nach dem Gottesdienst. Die sind sehr wichtig und es freut mich, dass wir sogar einige Geschwister fast aus dem Saal transportieren müssen, weil wir dann irgendwann fertig sein müssen. Ich finde das wunderbar, ich finde das immer wunderbar, wenn ich merke, wenn Christen untereinander sich was zu erzählen haben. Auch wenn man kommt, wenn man sich etwas zu erzählen hat, das ist ein gutes Zeichen für die Gemeinschaft. Und ich möchte euch ermutigen, diese Gelegenheit des Aperos auch zu nutzen, die vielleicht schnell nach Hause gehen, vielleicht mal hier zu bleiben und sagen, jetzt gebe ich mir mal einen Schubs und jetzt ergreife ich mal die Gelegenheit, vielleicht jemanden kennenzulernen, mal ein Wort zu wechseln, den ich bis jetzt noch nicht kennengelernt habe oder vielleicht noch gar nie gesehen. Aber auch Hauskreise, Kleingruppen, Gemeindetage, Gemeindewochenende, die wir auch wieder organisieren werden dieses Jahr, sind wichtige Ereignisse für die Gemeinde. Und das sollten wir nicht unterschätzen für unser geistliches Leben. Es ist nicht nur wichtig für die Gemeinde, es geht nicht um die Gemeinde, es geht um Menschen. Und es ist nicht nur wichtig für den anderen, dass ich für den anderen da bin, es ist auch wichtig für mich selbst. Manchmal hören wir von Leuten, die jammern. Ah, niemand kümmert sich um mich. Niemand interessiert sich für mich. Jetzt war ich 2 Monate nicht da und kein Mensch hat nach mir gefragt. Ja, warum vielleicht? Weil du auch noch nie nach jemandem gefragt hast. Also wie will ich erwarten, dass alle nach mir fragen, wenn mir das selber Schnuppe ist, was die anderen machen? Ob die da sind oder nicht? Also wir haben manchmal Ansprüche aneinander, die sind einfach unrealistisch. Wenn ich will, dass man mich vermisst, dann muss ich mich so bewegen, dass man mich kennt. Wenn man mich nicht kennt, kann mich niemand vermissen. Und so ist das halt im Leben. Aber es ist nicht nur das. Es ist auch wichtig für uns, da werden wir ein bisschen geschliffen an unserer Person. Das hilft uns für die Reifung unserer Persönlichkeit. So heißt es in den Sprüchen, Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen. Also wenn du nicht als eigenbrödlerischer Mensch im Altersheim landen willst, wo das Personal ständig eine Kurve um dein Zimmer macht und alle Nachbarn froh sind, wenn du nicht rauskommst, dann musst du dich in die Gemeinschaft hineingeben und dich schleifen lassen. Sonst wirst du ein Eckelzwerg. Die haben alle Angst vor dir. Niemand will mit dir zu tun haben. Du musst bereit sein, dich schleifen zu lassen. Du musst bereit sein, zu reifen. Dann wirst du ein Mensch, mit dem man gerne zusammen ist. So ist das Leben. Echte Gemeinschaft unter Christen kann entscheidenden Einfluss auf Menschen ausüben, die Jesus noch nicht kennen. Sie sehen in der Art, wie wir miteinander umgehen, was uns das Evangelium lehrt. Wir bilden dann eine Gemeinschaft, der Gott weitere Kinder anvertrauen kann. So heißt es über die Gemeinde in Jerusalem, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Natürlich war da Riesenfreude. Also ich würde mich natürlich auch freuen. Stellt euch vor, jeden Tag rettet der Herr Menschen, die zu unserer Gemeinschaft dazukommen. Das ist natürlich phänomenal. Das ist natürlich schon etwas Elektrisierendes. Aber es wäre schön, wenn wir das auch wieder so erleben dürften. Es würde mich freuen, wenn wir in diesem Jahr die Gemeinschaft in unserer Gemeinschaft in unserer Gemeinde einen großen Stellenwert einnehmen würde. Wenn wir wieder neu verstehen, dass Gemeinde nicht mit dem Gottesdienstbesuch gleichgesetzt werden kann, sondern Gottesdienstbesuch ein Teil des Gemeindelebens ist, ein wichtiger, aber eben ein Teil. Nehmt doch freudig an den besonderen Treffen im Gemeinschaftszentrum teil. Denkt nicht, wenn ihr das Programm seht, oh, jetzt müssen wir da nach Hirzenbach raus und das ist alles anders und ich habe doch hier meinen Stuhl im Volkshaus, warum sind jetzt die nicht da und dann noch soll ich noch einen Salat mitbringen, das ist ja alles umständlich. Nehmt es doch mit Freuden, als eine Chance, als eine Gelegenheit, mit Menschen zusammen zu sein, die Jesus lieben. Mal essen miteinander, mal Zeit haben, vielleicht ein Spiel machen, es hat einen Jöckli-Kasten, man kann Jazzkarten mitnehmen, man kann singen miteinander, einfach das zu genießen. Auch Gemeindewochenende und so weiter. Das machen wir nicht einfach nur, weil man das macht. Und im Grunde genommen sind wir froh, dass wir hier dieses Jahr viermal nicht hier sein können. Weil wir sollten viel mehr diese Gemeinschaft pflegen. Ich komme aus einer Gemeinde, als ich zum Glauben kam. Da hat man jeden Sonntag miteinander Mittag gegessen. Jeden Sonntag. Nachher musste man noch abwaschen. Das war natürlich dann bedingt gut, aber es kam auch nicht jeder dran jeden Sonntag. Aber das war normal in jener Gemeinde. Und das hat für viele Leute war das eine enorme Bereicherung. Nehmt doch freudig an den besonderen Treffen im GZ teil, in Hauskreisen, Gemeindewochenende und so weiter. Ihr werdet merken, wie bereichernd das für euer Leben ist. Und dass es oft euer Leben mehr bereichert, als wenn ihr jenes und das auch noch macht, was wir ja heute alles in Konserven festhalten können. Aber Gemeinschaft kann man nicht festhalten. Ein Gottesdienst kannst du nicht festhalten. Du kannst nur die Predigt hören. Aber das ist alles. Ein Hauskreis kannst du nicht festhalten. Du kannst vielleicht noch ein Manuskript lesen. Aber die Begegnungen kannst du nicht zurückholen. Alles, was geschehen ist, ist geschehen. Ich kann es nur einmal erleben. Das vergessen wir oft in einer Welt, wo wir alles meinen, konservieren zu können. Aber das Leben lässt sich nicht konservieren. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass wir deine Kinder sein dürfen. Durch den Glauben an deinen Sohn, durch die Wiedergeburt hast du uns in diese Gemeinschaft hineingestellt. Eine Gemeinschaft, die uns hilft, unterwegs zu sein mit dir, die uns ermutigen kann, die uns erfreuen kann, manchmal auch stressen. Aber das gehört alles zum Leben. Herr, hilf uns, dass wir auch als Christen echt leben, wirklich leben und nicht so konserviert leben. Nicht nur einfach sehen, dass es für uns stimmt, sondern dass wir uns in die Gemeinschaft hineingeben, so wie du dir das eigentlich gedacht hast. Danke, dass du ein wunderbarer Gott bist. Ein Gott der Liebe, ein Gott, der Gemeinschaft mit uns möchte. Und der sich freut, wenn wir Gemeinschaft untereinander pflegen. Amen.